Willkommen und ich grüße euch zu einer neuen Folge Artist on Air. Heute mit dem Founder und CEO von Perspective, Michael Bogner. Michael ist zum zweiten Mal dabei. Vor 2 Jahren hattet ihr eine Folge mit Julius und Michael schon mal gehört. Inzwischen hat Perspective sich weiterentwickelt. Michael hatte gerade gepostet, dass sie jetzt die 10 Millionen ARR geknackt haben. Da dachte ich, hey, das ist doch gute Zeit für einen Catch-up. Und wir sprechen darüber, wie er das komplett bootstrapped geschafft hat, warum Perspective mit ihrem Go-to-Market fast ohne Sales-Team auskommen, wie Video-Funnels ihre wichtigste Waffe im Wachstum geworden sind und natürlich auch über die aktuelle Expansion von Perspective in die USA, warum Payment und AI gerade zentrale Themen sind und das Produkt sich dahin entwickelt und welche radikalen Entscheidungen Michael aktuell getroffen hat, um Fokus zu halten und vor allem weiter schnell zu wachsen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß in den nächsten 45 Minuten mit Michael Bogner und mit mir, Matthias Ernst. Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst. Hallo Michael, ich grüße dich zurück irgendwie hier bei Artist on Air im Podcast. Wie geht's dir?
Ich freue mich sehr, wieder mit dabei zu sein. Danke, sehr gut.
Du warst doch vor 2 Jahren mit Julius im Podcast. Erzähl uns doch mal vielleicht ganz kurz, was ist bei Perspective in den letzten 2 Jahren passiert? Was waren eure Highlights?
Yes, also so vielleicht so als Background ganz kurz. Wir sind ja, oder ich weiß gar nicht, ob alle Zuhörer wissen, was wir machen, aber wir waren eine frühe Agentur und haben als Agentur Webseiten gebaut, so Landingpages, und irgendwann haben wir gesagt, okay, es braucht eigentlich ein Software-as-a-Service-Tool, mit dem man diese Landingpages bauen kann, und diese Funnels, wir nennen das Funnels, nicht Landingpages, also so wirklich digitale Sales-Funnels, genau, und das haben wir aus der Agentur herausgespinnt und jetzt bootstrappen wir das seit 2020, da haben wir sozusagen die Agentur aufgehört und seitdem ist der volle Fokus auf die SaaS-Company. Und vor 2 Jahren, als ich bei Julius war, ja, wir haben hier gestartet mit diesem ganz, ganz einfachen Produkt, dass man eben super einfach diese Sales Funnels zusammenbauen kann für sich. Und mittlerweile haben wir aber verstanden, und ich glaube, viele SaaS-Companies haben dieses Thema, wir hatten dieses eine Produkt, was aber einen relativ hohen Churn hatte, weil man kam rein, man hat diese Funnels mit uns gebaut und dann wurde uns irgendwann klar, okay, wir müssen dieses Produkt erweitern und haben, und das ist eigentlich so auf Produktseite das, wo wir die letzten 2 Jahre maßgeblich viel investiert haben, dass es eben nicht mehr nur dieser Page-Builder ist, dieser Funnel-Builder, sondern wirklich, mittlerweile haben wir ein CRM dazu gebaut, also wirklich so eine komplette Produktplattform daraus gebaut, um am Ende des Tages einfach mehr Jobs to be done für unsere Kunden abzudecken und für uns, zumindest aus Business-Kontext, einfach eine höhere Retention zu haben. Und ich meinte erst letztens zu meinen Mitgründern, dass ich richtig happy bin, dass die Wette aufgegangen ist, weil es ist ja auch ein großes Investment für uns gewesen. Aber das ist neu von Produktseite. Und ansonsten haben wir es jetzt finally geschafft, in die USA zu expandieren.
Großer Themenblock, glaube ich, gleich. Ja, finde ich mega spannend. Also ihr habt aus der Agentur raus einen Website-Builder gebaut. Also es geht um geht auch wieder um Funnel, um B2B-Sales. Letzter Podcast ging um Product-Led Growth. Ihr macht nicht viel Marketing, sondern ihr habt seid viel über das Produkt gewachsen. Und wenn ich jetzt richtig verstehe, sagst du, okay, nur diese Website-Bilder an sich hatte nicht genug Tiefe. Und jetzt habt ihr noch das Produkt sozusagen erweitert, damit die Kunden einfach mehr Anknüpfungspunkte haben und ihr die dann länger haltet. Das scheint ganz gut aufgegangen zu sein. Du hast gerade auf LinkedIn gepostet, dass ihr jetzt immer noch fully bootstrapped seid, aber inzwischen auch die 10 Millionen ARR-Grenze geknackt hat. Also Glückwunsch dazu. Das ist, glaube ich, für viereinhalb Jahre ein extrem guter Wert, vor allem wenn man es aus eigener Kraft stemmt. Sag doch mal ganz kurz, Wir haben viele Bootstrap-Founder im Podcast gehabt und witzigerweise haben einige mit einem Agenturmodell gestartet oder haben ein Agenturmodell zumindest am Anfang gehabt, was natürlich hilft, weil darüber irgendwie erstmal Cashflow reinkommt und man, glaube ich, mit so einem Agentur-Mindset halt auch eher an, ja, also ist die Frage an dich, meinst du, diese Agenturstart hat dazu geführt, dass ihr jetzt immer noch Bootstrap unterwegs seid?
Ja, voll. Und ich hab auch tatsächlich so das Gefühl, es gibt so eine neue Generation an SaaS-Gründern, ganz ehrlich. Also zum Beispiel viele meiner befreundeten Unternehmer, SaaS-Kollegen, sind tatsächlich sehr, sehr ähnliche Wege gegangen. Und ich glaube, es ist auch einfach ein komplett neuer Weg heutzutage. Also man ist ein junger Mensch, man hat überhaupt gar kein Risiko, man hat noch keine Kinder, man hat gar nichts zu verlieren, man hatte schon verloren, man hat nichts auf dem Konto und man kann sich in unsere, das war zumindest unsere Journey, dann haben wir gesagt, okay, lass uns erstmal ein paar Skills beibringen und dann haben wir uns Designen beigebracht und haben wir uns Online-Marketing beigebracht. Okay, jetzt können wir diesen Skill an andere verkaufen und so haben wir erstmal die ersten Erfahrungen gemacht, wie schafft man es eigentlich, eine GmbH zu gründen mit unserer Agentur damals, wie schaffen wir es, die ersten Kunden an Land zu ziehen, wie funktioniert eigentlich ein Onboarding-Prozess. Also man lernt halt extrem viel über Unternehmertum in so einem Agenturmodell, aber man hat eigentlich eine endless Runway, weil man verdient die ganze Zeit Geld und man kann die ganze Zeit Fehler machen und irgendwann, und so war es bei uns zumindest, wir hatten dann fleißig gearbeitet über viele Jahre, haben uns sehr, sehr viel beigebracht als Unternehmer und haben uns auch so 1,5 Millionen Euro auf die Seite gepackt, also immer die ganzen Profite in der Firma gelassen. Und unser Wunsch war es immer schon, weil das hatten wir vor der Agentur, haben wir auch schon ein Software-as-a-Service-Company gegründet, aber die ist direkt gefehlt, weil wir wirklich gar keine Erfahrung hatten. Marco, mein Mitgründer und ich, wir haben uns in der Tourismusschule in Österreich kennengelernt. Also wir sind eigentlich, wenn man so möchte, gelernte Köche und Kellner. Also wir hatten überhaupt, also dass wir heute eine Software-as-a-Service-Company machen, ich denke mir manchmal so, wie geht sowas überhaupt? Aber, und es ging halt nur über den Weg, weil wir es uns halt echt über die Jahre selbst beigebracht haben. Ja, und dann waren wir dementsprechend unsere eigenen Seed-Investoren, wenn man so möchte, oder Series A mit 1,5 Millionen Euro und haben das damals in die Softwarefirma investiert. Und ja, war ein wilder Ritt. Wir wären dann fast, die Agentur lief dann nicht mehr, weil wir uns auf die Software fokussiert haben. Und dann, die Software lief aber auch noch nicht. Und dann wären wir fast insolvent gegangen und irgendwie haben wir es dann aber rausgeschafft. Ja, und heute bin ich mega froh, dass das Business einfach sehr, sehr groß ist und wir 6.000 B2B-Customers nur im deutschsprachigen Raum haben und wie gesagt, jetzt gerade voll expandieren und uns nicht mehr als deutsche Company verstehen, sondern wirklich eine große globale Brand aufbauen wollen und wirklich jetzt daraus ein 100 Mio ERA-Business bauen wollen.
Ja, und wenn euch die 1,5 Millionen fehlen oder wenn ihr auch dabei seid, bootstrapped, eure Firma zum Wachsen zu bringen, dann ist vielleicht unser heutiger Ad-Partner Float eine gute Option. Float ist ein Game-Changer bei der Finanzierung von B2B-SaaS-Unternehmen. Sie haben verschiedene Möglichkeiten, vor allem non-dilutive Capital aufzunehmen. Schaut doch einfach mal vorbei bei GoFloat.io und schaut euch den Calculator an. Da kriegt ihr den ersten Eindruck, was Float irgendwie relativ schnell für euch machen kann. Ansonsten trefft ihr die beiden Founder, Janis und Cedric, auch auf fast jedem unserer Events bei Artist on Tour oder auch im Oktober, am 9. Oktober beim Artist Summit natürlich. Falls ihr Fragen habt, machen wir gerne eine direkte Intro oder ihr schreibt einfach an janis@gofloat.io. Zurück zum Pod. Ja, also hast du eben schon erwähnt, USA, komme ich gleich drauf, auch auf das 100 Millionen Ziel, beziehungsweise du hast, glaube ich, neulich auch sogar mal den Weg zu den 100 Millionen gepostet. Ja, also du denkst groß. Aber ja, das wusste ich nicht. Also ich glaube, aus der Tourismusbranche oder Koch und Kellner, ja, zu 10 Millionen ERA SaaS-Business ist auf jeden Fall gut. Wenn jetzt noch die USA mit reingemischt wird, dann haben wir die Tellerwäscher zu Millionär-Story, die können wir da reinnehmen. Aber ich glaube, was ich raushöre, ist, ihr seid gallig und ihr lernt, also ihr seid bereit, irgendwie anzupacken, aber auch euch selber weiterzuentwickeln. Und ich glaube, wenn man jetzt sagt, irgendwie, ich stehe bei 10 Millionen ERA und dein erster Gedanke ist so, wie komme ich auf 100? Ja, das ist so immer weiter, ja, so was kann ich als nächstes machen? Das finde ich super. Lass doch mal da auch reingehen und sag mal, wie schafft ihr das, dadurch, dass ihr Bootstrap seid, müsst ihr, gut, ihr habt die 1,5 Millionen gehabt als Eigenseed-Investment, aber tendenziell jetzt über 4 Jahre müsst ihr ja profitabel wachsen. Wie schafft ihr das, dass ihr quasi so eng jetzt am Kunden und am Produkt seid, dass ihr auch als SaaS-Modell da genug Geld rauszieht und gleichzeitig wachsen könnt?
Ja, du hattest vorhin kurz angesprochen, dass wir ja BLG sind, also so Product-Led Growth und kein Marketing machen. So ganz stimmt es nicht, sondern wir machen sehr viel Marketing und sind Product-Led Growth. Das heißt, was wir nicht hatten, war eine Sales-Komponente. Mittlerweile haben wir zwar ein kleines Sales-Team für unsere größeren Kunden, aber das ist mostly sozusagen Customer Success, aber nicht unbedingt Neukundenakquise. Und der springende Punkt, und ich glaube, das wird in der Branche häufig tatsächlich noch nicht so richtig gesehen und vor allem auch in diesem ganzen B2B-SaaS-Kontext nicht so richtig verstanden, wenn ich ganz ehrlich sein kann, wenn ich so mit anderen Gründern spreche. Und zwar, ich habe damals zu Agenturzeiten gelernt, wie man oder ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich ein Sales-Profi oder sowas bin, sondern einfach wie alle Gründer, oder? Sind ja in einer gewissen Art und Weise einfach gute Vertriebler. Wir bringen uns das bei, wir müssen die ganze Zeit verkaufen. Sei es irgendwie neue Mitarbeiter heiern oder was auch immer. Und früher, und ich fand Sales damals extrem inspirierend so zu Agenturzeiten. Wir haben dann Kunden gewonnen wie Mercedes-Benz oder Coca-Cola. Und ich war ja damals super jung, also ich war damals so 21 Jahre alt, als ich so Mercedes-Benz gewonnen habe als Kunden. Und ich fand dieses ganze Sales-Welt total spannend. Und irgendwann habe ich mich einfach so in die USA mal umgeschaut. Und was ich da super spannend fand, das waren nicht die Sales-Leute, die große Umsätze gemacht haben, sondern Online-Marketer. Aber nicht Online-Marketer, die jetzt nur so Performance-Marketing, also bezahlte Werbung gemacht haben und irgendwie so Algorithmen oder beziehungsweise so Werbeanzeigen eingestellt haben, sondern vor allem Online-Marketer, die sich vor die Kamera gestellt haben und ihr Produkt verkauft haben. Und das ist eigentlich so, wie wir über Perspective gewachsen sind, weil das ist auch das große Potenzial bei vielen SaaS-Unternehmen. Die haben immer so große Sales-Team, aber sie verpassen die Chance, hinzugehen und den besten Vertriebler oder die beste Vertriebsperson, es kann auch die Gründerin oder der Gründer sein, einfach mal vor die Kamera zu stellen und zu lernen, wie man vor oder in einem Video verkauft. Und der große Vorteil ist am Ende des Tages, wenn du ein Video-Sales-Letter-Funnel hast, zum Beispiel, das ist der Funnel, über den wir extrem stark skalieren, dann konzipiere ich dieses Video ein einziges Mal, spiele das über bezahlte Werbung aus und am Ende des Tages vertreibt meine digitale Version 24 Stunden, 7 Tage die Woche, vertreibt mein Produkt. Und ich habe halt einfach einen extrem hohen Multiplikator da drauf.
Und genau, weil du einfach, so, du nimmst deinen besten Verkäufer und kannst dann halt 6.000 Kunden ausspielen. Wenn der Calls oder physische Meetings machen würde, dann wird er halt irgendwie 20 schaffen. Ja, und wahrscheinlich noch die Hälfte der Zeit damit beschäftigt sein, den zweit-, dritt- und viertbesten Vertriebler auch noch ein bisschen zu coachen und zu unterstützen. Ja, und effektiv dann einfach selber weniger Vertrieb zu machen. Ja, das finde ich sehr gut irgendwie. Ja, nehme ich mal mit, weil, also wir hatten die Diskussion gerade hier bei den Kids, weil sich die Schule auch ändert, ja, weil inzwischen halt wirklich, also wie du einen Satz des Pythagoras beibringst, ja, da gibt's ja wahrscheinlich eine optimale Version. Wenn es jetzt aber irgendwie 2000 Lehrer machen, dann hast du eine Normalverteilung und 100 werden es richtig beschissen machen und 100 machen es richtig gut und ganz viele machen es halt so ein bisschen okay. Und es ist halt schon smarter, einen der 100, die es richtig gut machen, aufzunehmen, ja, und dann allen Kids das Video zu zeigen. Und ich glaube, da wechselt sich auch die Rolle des Lehrers so ein bisschen mehr in so einen Facilitator, während die Content sozusagen, also dieses Vermitteln, das macht jetzt irgendwie Sofa-Tutor-Videos, ja, und die machen es wahrscheinlich besser als die meisten Lehrer. Und ich glaube, es ist genau das, was du sagst, ja, nur bezogen jetzt auf SaaS-Vertrieb. Wie funktioniert denn das? Also bist du dann selber in den Videos oder habt ihr dann einen Kollegen, der das macht?
Ich habe tatsächlich sehr viel so den deutschsprachigen Raum damals aufgebaut und mittlerweile macht Nils das, unser CMO, dass wenn man auch einmal auf der Perspective-Webseite war, dann wird man relativ sicher bald viele Ads von ihm sehen. Der macht das echt richtig hervorragend im ganzen englischsprachigen Raum. Und wie das eigentlich läuft, also zum Beispiel auch nochmals, um es einfach ein bisschen, weil es klingt sehr abstrakt, aber wenn man es eigentlich mal spezifischer macht, und das ist auch das, das Paradoxe an dem Ganzen, weil wir halt wirklich nur durch unser eigenes Produkt gewachsen sind. Also nur selbst mit unseren eigenen Funnels. Und wie ich das halt immer erkläre, ist, wir alle haben unsere Webseite. Und die Webseite, die ist immer so, ja, hi, wir sind irgendwie dieses Software-Service-Business. Und diese Webseite spricht halt alle an, alle Use-Cases an. Dann stehen da auch oft so drauf, unser Unternehmen gibt es seit 2018 und es interessiert in Wahrheit einen potenziellen Käufer alles gar nicht. Und deshalb, die normale Webseite ist eigentlich gar nicht in Competition zu den Funnels, die unsere Kunden mit unserem Produkt bauen, sondern die Webseite ist die Webseite, das ist so wie die digitale Visitenkarte. Und dann braucht man aber verschiedene Speedboats. Und diese Speedboats sind einfach kleine Video-Sales-Funnels, also Video-Sales-Letter-Funnels, und von denen haben wir unzählig viele. Und die adressieren sozusagen immer nur ein Problem für eine spezifische Zielgruppe. Ja. Das kann man sich so vorstellen, also weil zum Beispiel wenn du jetzt Perspective verwendest und du kannst dir mit uns Recruiting-Funnels bauen, super viele Stellen bauen Recruiting-Funnels, weil sie neue Mitarbeiter haben wollen. Viele bauen Termin-Funnels, weil sie neue Termine generieren wollen. Aber unsere Webseite spricht halt alle Industrien an und alle Use-Cases und dementsprechend ist die Resonanzfläche nicht groß genug. Und deshalb haben wir eben so kleine Speedboats laufen. Zum Beispiel in Amerika ist es ja gerade total in, dass jeder seine eigene Community baut. Also Community ist ein großes Thema und da gibt es diese neue Software, die heißt School Community. So, jetzt sehen wir diesen Trend in den USA und ich gebe dir nur ein Beispiel sozusagen, dass man es besser versteht. Und jetzt sehen wir diesen Trend, alle in den USA, die ganzen Marketer wollen jetzt School Communities bauen. Und jetzt haben wir Kunden bei uns entdeckt, die Funnels gebaut haben, um so die Community aufzubauen. Und jetzt sind wir mit den Kunden in Kontakt getreten und haben gemeint, hey, ist es okay, wenn wir daraus einfach mal eine Case Study machen, wie ihr diese Communities aufbaut. Und wir recorden daraus ein Video, erklären, wie andere eben diese Communities aufgebaut haben und schicken darauf ganz spezifisch an alle Marketer, die jetzt gerade in den USA eine Community aufbauen wollen, schicken wir diese Menschen auf diesen Funnel. Und dann trägt man sich ein, seine E-Mail-Adresse, sein Passwort, seine E-Mail-Adresse und sein Name und danach wird dieses Video freigeschalten. Und das sind eben diese Funnels, von denen ich spreche und wir wachsen halt wirklich nur mit denen und das klingt jetzt echt ein bisschen doof, weil es vielleicht so wirkt, als würde ich hier Eigenwerbung machen, aber ich sage wirklich die Wahrheit, dass ich es mehr Menschen, zum Beispiel meine besten Freunden, ich habe erst heute Morgen wieder ein Loom-Video aufgenommen und das ein Kumpel rübergeschickt, ich meinte, hey, kannst du gar die Software for free haben, aber bitte bau diesen Funnel jetzt endlich, weil es macht ansonsten, es ergibt einfach nur Sinn, wenn du weißt, was ich meine.
Ich glaube, also ich habe verstanden, also der eine Punkt, dass so eine Webseite einfach viel zu generisch ist und viel zu viele Themen sozusagen umfasst, als dass sie jetzt halt jemand, der gerade ein konkretes, spezifisches Problem hat, sofort begeistert. Ja, da musst du dann irgendwie spezifischer und tiefer reingehen. Das macht ihr mit euren Funnels und habt dann einfach da irgendeinen Marker, der sagt, okay, diese Person oder diese Audience irgendwie, die ist gerade im HR-Recruiting-Bereich und dann kriegt sie halt den Recruiting-Funnel ausgespielt. Und dann fühlt sich der Mensch halt viel mehr abgeholt und kommentiert er eher. Das ergibt total Sinn. Wenn du halt das Inventar hast, ne? Also musst du deine Targetierung im Griff haben, dass du halt weißt, welches Problem haben die Leute. Und das andere ist, du musst dann halt genug von diesen Video-Funnels haben, die du dann halt auch ausspielen kannst. Wie schafft ihr das? Also wie schafft ihr diese Content Creation? Weil also, siehst ja auch, was du gerade sagst, dein bester Freund, ja, oder dein Freund irgendwie, ich glaube, intellektuell versteht man das schon, aber man muss es dann halt auch machen. Und ich glaube, richtig gut funktioniert es, wenn man dann halt wirklich auch irgendwie zu 100 Use Cases dann halt auch irgendwie dann so einen Funnel abbildet. Und da musst du halt auch ein paar Videos aufnehmen. Wie funktioniert das dann in der Realität?
Tatsächlich, das ist das Gute, man kann schon relativ klein starten. Also zum Beispiel, wir haben auch so viele erfolgreiche Funnels. Wir haben tatsächlich für einen unserer größten Kunden gerade einen Funnel selbst nochmals redesigned, weil es einfach ein großer Kunde ist von uns, der macht 12 Millionen Euro nur mit diesem einen Funnel an Umsatz im B2B ist der auch. Und am Ende des Tages, der hat einfach nur ein Loom-Video oben drin. Also es ist einfach so, und der hat auch nicht 20 von diesen Video-Sales-Letter-Funnels, sondern halt wirklich nur einen einzigen. Und der kennt halt seine Zielgruppe gut. Das Wertversprechen ganz oben in Funnel ist halt extrem gut. Die Leute tragen sich da ein und er verkauft halt einfach eine hochpreisige Dienstleistung ab 30.000 Euro. Und genau das ist wieder dasselbe Punkt, weil wie soll denn der, also wenn nicht über solchen Funnel und er möchte über bezahlte Werbeanzeigen wachsen, dann muss es ja darüber gehen, weil wenn es jetzt zum Beispiel nur eine bezahlte Werbeanzeige ist und es geht auf eine Webseite, macht jetzt einen Termin. Niemand würde sich einen Termin machen. Warum soll ich mir jetzt einen Termin bei irgendjemandem machen? Was habe ich davon? Aber wenn man davor sozusagen ein Content-Piece sieht, ein Video, was sozusagen gelockt ist und es spricht genau das Problem an, was ich gerade habe und ich melde mich da an und ich schaue mir dann ein 15-Minuten-Loom-Video an, was wirklich gut gemacht ist und danach ist sozusagen das Wertversprechen, hey, melde dich da jetzt wirklich an, trag dich jetzt hier ein zur Demo oder eben zu diesem Beratungsgespräch, dann ist das halt etwas, was wirklich stark skalieren kann. Und was mir nochmals wichtig ist, Matthias, zu sagen, weil das ist noch ein weiterer Hack, den habe ich so tatsächlich noch nie verraten, aber das ist wirklich so, weil es war immer so ein kleines Betriebsgeheimnis, aber ich erzähle es in der, ich share es einmal mit der ganzen SaaS-Community. Und zwar von dem, was ich hier die ganze Zeit spreche, ich spreche sehr viel von bezahlten, also von Funnels, die über bezahlte Werbung ausgespielt werden. Und jetzt ist aber die Frage natürlich so, okay, ich habe kein Budget, sagen dann vielleicht. Ich hab einfach nicht so viel Budget. Ich kann mir das zum Beispiel, wir investieren über 3 Millionen Euro in Ads mittlerweile pro Jahr. Mhm. Aber wir haben jetzt auch eine gute Flughöhe sozusagen. Aber was ist, wenn man ganz am Anfang steht? Und der Trick dahinter ist, dass man in Frontend und Backend Revenue denkt. Und zwar, wenn ich jetzt zum Beispiel diese Video Sales Letter habe, dann machen wir nach diesem 10-15-Minuten-Video ein Angebot. Und in diesem Angebot sagen wir, hey, pass mal auf, du bekommst jetzt hier unsere Software für 3 Monate beispielsweise. Du bekommst Access zu unserer Community. Wir geben dir hier noch einen kostenlosen Kurs obendrauf. Und das Ganze kannst du dir jetzt hier einfach holen für 120 Euro beispielsweise. Also einfach, wir bauen wirklich ein gutes Bundle zusammen, was einfach ein guter Wert ist, wo wir auch sagen, okay, wenn die das kaufen für 120 Euro, da haben die richtig viel davon. Mhm. Und jetzt ist unser Ziel gar nicht, dass wir mit diesen 120 Euro viel Geld verdienen, sondern es geht eigentlich nur darum, dass wir unseren Adspend refinanzieren. Also das heißt, wenn wir 120 Euro in Werbeanzeigen ausgeben, ist unser Ziel, dass eine Person dieses Bundle kauft. Wie profitieren wir jetzt davon? Wir profitieren davon, weil von die anderen 99, die das Video angeschaut haben, die nicht kaufen, die kennen jetzt unser Produkt. Die haben diese Demo gesehen. Die erzählen jetzt Freunden das Ganze weiter. Jetzt haben wir auch die E-Mail-Adresse noch von denen. Das heißt, wir können denen sozusagen einfach eine E-Mail-Sequenz zuspielen und mehr Informationen zu unserem Produkt zukommen lassen. Und so ist es ein selbst refinanzierender Funnel. Und das hat uns von Anfang an die Möglichkeit gegeben, ohne VC am Ende des Tages sofort profitabel zu sein. Weil unser Ziel ist einfach, wir wollen immer sofort, wenn wir das Geld ausgeben in Ads, wir wollen das in demselben Monat mit Neukunden wieder reinholen. Und das ist einfach nur ein Shift in der Denkweise. Und so sind wir auch gewachsen über Webinar-Funnels beispielsweise. Da habe ich immer so 1.000 Euro Packages verkauft. Und wenn ich 10.000 Euro pro Woche Umsatz gemacht habe und 10.000 Euro in Ads investiert habe, war ich happy. Und dann kamen halt darüber hinaus noch irgendwie hunderte von Signups dazu. Aber für die habe ich so faktisch gesehen nichts bezahlt.
Ja. Verstehe, genau. Das sozusagen das so, du siehst halt direkten und indirekten Umsatz, ja. Der direkte Umsatz refinanziert dir dein Werbespend und alles, was darüber sozusagen dann an Bekanntheitswachstum in diesen etwas fuzzy Brand Awareness und so weiter, was ja am Ende dann auch früher oder später zu Umsatz führt, aber nicht so gut messbar ist, das kriegst dann sozusagen for free on top.
Und exakt.
Genau. Ja, okay. Ich höre schon raus, wir müssen mal den Julius vor die Kamera stellen und den Artist Summit Pitch machen, ja, oder
auf jeden Fall, wenn wir das Thema auch abschließen, was diesen Funnel angeht, ich kann auch super gerne, ich weiß nicht, ob ihr Shownotes habt oder so, aber ich kann tatsächlich mal den Funnel, können wir auch einfach unten mal reinbacken, dass sich Leute das mal anschauen können, und ich kann auch einfach den Link von unseren Funnels dazugeben, die wir bauen. Falls irgendwie mal jemand Interesse hat, kann er die einfach direkt in Perspective editieren und einfach, dann könnt ihr es direkt für euch in 10 Minuten anpassen für euer eigenes Business.
Ja, machen wir. Finde ich gut. Packe ich nachher in die Shownotes. Wenn wir jetzt so ein bisschen Kernverständnis für dein Produkt haben, gehen wir mal in die neuesten sozusagen Product Features rein. Ihr habt jetzt Payment eingebaut, habe ich gelesen, so als ganz ganz neues Thema. Wie funktioniert das und wie seid ihr darauf gekommen?
Yes, also genau, jetzt hat jeder ein gutes Verständnis, was Perspective macht, und wir waren halt bisher die letzten Jahre voll fokussiert auf Lead Generation Use Cases. Also das heißt, ich will als Software-Service-Company neue Demos generieren oder ich möchte neue Termine generieren als Steuerberater oder ich möchte neue Mitarbeiter generieren oder ich möchte Webinar-Funnels bauen. Also alle Funnels, die am Ende des Tages kein Payment drin hatten, waren bisher auf unserer Plattform möglich. Und uns ist einfach klar geworden, wir haben uns jahrelang dagegen gesträubt sozusagen, dass wir jetzt in den neuen Use Case reingeben mit Payment. Aber genau das, was ich gerade auch erklärt habe, das ist total interessant, mit diesen selbstliquidierenden Offern, dass wir sozusagen, also wir selbst hatten den Need, dass wir eben einen Payment-Block brauchten in unseren eigenen Funnels, von diesem Funnel, den ich gerade beschrieben hatte, dass wir da einfach gesagt haben, hey, wir waren immer unser Kunde. Wir bauen die ganze Zeit Funnels für uns selbst. Und es macht auch einfach nur Sinn. Zum einen achten wir extrem viel auf User Insights. Sehr viele Kunden haben gesagt, sie wollen einen Payment-Block. Aber auch wir selbst brauchten den, genau um solche Funnels abzubilden. Und das ist der Grund, warum wir jetzt mittlerweile Payment auch supporten. Das heißt, man kann jetzt nicht mehr nur Lead-Generation-Funnels, Recruiting-Funnels mit uns bauen, sondern jetzt auch neu eben dementsprechend auch Payment-Funnels abbilden. Ja.
Okay.
Aber da auch total witzig, wie das immer wahrgenommen wird im Markt, weil zum Beispiel wir haben echt in Q1, glaube ich, 25 Features released und das war nur ein einziges davon. Und das zeigt wieder, wie wichtig eigentlich Distribution ist für jede Software-as-a-Service-Company, weil über dieses Feature habe ich auf LinkedIn gepostet, über die anderen 20 plus nicht. Und über die gäbe es genauso viel zu erzählen, aber das zeigt wieder mal, dass gute Software-as-a-Service-Companies, dass es einfach ein richtig starkes Go-to-Market-Game ist.
Ja. Dann mal die Follow-up-Frage oder die Gegenfrage, warum berichtest du über das eine und über die anderen 20 nicht?
Tatsächlich war das jetzt nur ein neues Content-Format, was wir gerade testen, weil wir mit mehreren Profilen von unserer Company sind ja auf LinkedIn aktiv sozusagen und wir denken immer in Content-Formaten und wir versuchen halt immer Content-Formate zu finden, die einfach eine gute Resonanz finden mit unserer Audience. Und tatsächlich ist es so, dass wir gemerkt haben, dass so klassische Feature, also das ist allgemein so ein Thema, wenn man neue Features announced, hat es nicht so den, also man kann viel coolere LinkedIn-Posts über andere Themen schreiben, die viel Engagement bekommen, als jetzt über neue Features. Und deshalb experimentieren wir gerade, wie schaffen wir es eigentlich, Feature-Posts zu machen, die dann halt nicht irgendwie 2 Likes bekommen und das interessiert niemanden. Und deshalb ist es gerade etwas Neues, was wir testen. Aber wir müssen auf jeden Fall, was Produktmarketing angeht, deutlich besser werden.
Ja, das ist vollkommen recht. Also ich meine, da entwickelt sich LinkedIn als Kanal ja auch gerade stark. Und ich nehme auch wahr, dass es halt auch oft inzwischen schon aus Business-Themen leicht abschweift, ne? Und irgendwie immer persönlicher wird und immer mehr Storytelling da auch drin ist. Und genau, da jetzt einfach sagen, hier, wir haben als Softwarefirma 1-2 neue Features. Das kann ich mir vorstellen, dass das sagen wir mal so direkt nicht funktioniert. Ne? Da muss man, glaube ich, kreativer drüber nachdenken, wie man das halt irgendwie emotionalisiert.
Exakt.
Oder ob es dann halt wirklich dafür der richtige Kanal ist. Aber trotzdem finde ich, was du sagst und was jetzt ja auch hier im Podcast rauskommt, wenn man nicht drüber redet, dann kriegt es auch gar keiner mit. Ja. Und natürlich scrollen wir halt so ein bisschen LinkedIn, Posts, Internet, irgendwie News, irgendwie andere Podcasts ab in der Vorbereitung, ja, für so einen Podcast. Und dann nimmt man halt das mit, worüber vorher geredet wurde. Ja,
absolut.
Das ist halt das, was dann rauskommt. Okay, aber auch spannend, wie kann man sozusagen auch seine Kunden updaten, gerade, ich glaube, in so einer Phase, ja, wo man zwischen 1 bis 10 Millionen ARAs, muss ja viel passieren. Ja, also weil man wächst ja nicht einfach, indem das Produkt stabil bleibt, sondern man macht halt ständig was und man will natürlich, dass auch die Leute, die einen vor 4 Jahren kennengelernt haben, jetzt sozusagen das aktuelle und neueste Perspektive irgendwie im Kopf haben und nicht das, was sie vor 2-3 Jahren mal gehört haben.
Exakt.
Apropos neue Features. Ein Riesenthema, was uns hier alle im Podcast immer wieder beschäftigt, ist das Thema AI. Also wir haben jetzt ja irgendwie eine sehr starke Beschleunigung im KI-Bereich gesehen oder zumindest werden immer mehr Features gepusht. Entweder bauen Firmen komplett ihr Businessmodell um oder integrieren das. Wie ist eure Perspektive da drauf? Also wie verändert AI Perspektive gerade?
Ja, super wichtiges Thema. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, auch wieder da, wo wir herkommen, wir haben halt dieses starke Bootstrap-Mindset in uns drin. Und dieses Bootstrap-Mindset bedeutet halt am Ende des Tages, jede Entscheidung, die wir treffen, muss in einer gewissen Art und Weise auf Kunden, also es muss einfach Kundenwert generieren. Mhm. Und ich habe mich die letzten 2 Jahre in so einen Zustand begeben, wo ich die ganze Zeit zwischen, wo ich so FOMO in mir drin hatte, aber die richtige Entscheidung für die Company treffen wollte. Und was ich damit meine ist, mir war es total wichtig, dass, wie gesagt, also wären wir jetzt zum Beispiel eine Company, die schon 100 Mio. R macht, hätte ich ganz anders darüber nachgedacht. Aber was mein Punkt eigentlich ist, den ich machen möchte, ich habe mir so viele Software-Tools angeschaut, mich angemeldet, diese AI-Features getestet. Und super viel waren einfach keine guten Features. Und wir bei Perspective, die Art und Weise, wie ich über uns denke, ist, dass wir schon eine extrem hohe Produktqualität haben. Also ich sehe uns wirklich in der Industrie, in der wir drin sind, wie Apple. So, wir sind so der Funnel-Builder wie mit Apple-Qualität. Und deshalb für mich ist es ein No-Go, einfach Features zu bauen, die jetzt so AI mit drin haben, aber die dann nicht genutzt werden. Und deshalb, ich bin zum Beispiel total begeistert von Loom. Also Loom ist die Company, die aus meiner Perspektive relativ schnell cool viele AI-Features integriert hat, die halt wirklich Sinn gemacht haben mit diesem Transkribieren, wo man im Video genau sehen kann, was sind die verschiedenen Sektionen. Also für alle, die Loom verwenden, die werden es wissen, dass das echt gut eingebaut war. Und da sage ich, okay, Chapeau, die Company jetzt echt super gemacht. Und was unser Thema angeht, wir haben einige AI-Features eingebaut, vor allem, wenn man den Funnel baut, hey, ich möchte, dass diese Headline neu geschrieben wird. Wir haben AI-AB-Testing mit drin, das heißt, ich kann einen AB-Test mit einem Klick starten und dann wird direkt eine neue Version generiert, eine zweite. Wir haben alle Fotos, die hochgeladen wurden, mit AI getaggt, dass ich schnell irgendwie, wenn ich zum Beispiel eine Agentur bin, die Perspective verwendet und ich habe irgendwie 500 Fotos hochgeladen und ich suche irgendwie nach einer Person, die eine Brille aufhat, dass ich die Person schnell finde. Also wir haben so kleinere AI-Features gebaut. Mittlerweile, und das ist jetzt sozusagen Update April 2025, bin ich überzeugt, dass wir jetzt wirklich all in gehen müssen. Also das heißt, wir haben schon kleine Sachen gemacht, aber mein großes Ziel ist es jetzt wirklich, also ich habe so mein Gefühl, so die letzten 6 Monate ist so viel passiert, und jetzt habe ich mittlerweile so viele Produkte gesehen, die wirklich einen Unterschied machen mit dieser Technologie, dass ich mittlerweile auch selbst die Überzeugung bin, jetzt ist wirklich Zeit, all in zu gehen. Und deshalb, ich kann jetzt noch nicht zu viel verraten, weil wir gerade mit mehreren Teams in der Discovery von verschiedenen Themen sind und viel explorieren. Aber zumindest, und ich glaube, das ist das Wichtigste, wie sieht das Management das? Weil am Ende des Tages, wenn ich jetzt nicht überzeugt bin, meine Mitgründer nicht überzeugt sind und wir das einfach nicht fühlen, dann wird halt nichts gemacht. Und ich glaube, dieser interne Stand, wie man sich selbst fühlt zu einem Thema, ist extrem entscheidend, ob dann halt wirklich was gemacht wird. Und da bin ich jetzt wirklich angekommen und dementsprechend wird dann auch viel kommen von uns.
Okay, das ist eigentlich genau der Punkt oder die Frage, wo ich immer drauf hinaus will. Also baut ihr AI ein, sozusagen mehr als Feature, oder geht ihr hin und sagt, eigentlich muss man die Firma nochmal komplett neu denken, ja, unter dem Bewusstsein, dass jetzt irgendwie AI da ist und sich auch weiterentwickelt, ne? Also es ist ja auch, wenn man jetzt was Neues baut oder nochmal neu drüber nachdenkt, dann muss man ja, also finde ich, habe ich inzwischen eine andere Perspektive auf, wo ist Software in 2026, ja, weil es einfach so viel schneller gerade entwickelt. Und ja, ich habe mich jetzt auch gefragt, ja, also kann man einfach so einen kompletten Funnel oder einfach 35 Funnel irgendwie auf Knopfdruck generieren lassen über eine AI, ja, also und danach irgendwie noch anpassen oder testen. Ich weiß nicht, ich bin gespannt, was da rauskommt. Ihr seid ja viel näher dran, aber ich finde diese Challenge, die ist unfassbar groß gerade und die ist natürlich auch extrem wichtig, weil wenn man da dann zu spät ist,
absolut. Ja,
oder halt, aber genau das Gleiche, wie du sagst, wenn man zu früh reingeht und am Markt vorbei entwickelt, ist dann auch schlecht, ja, weil es wird auf jeden Fall ja Ressourcen binden. Okay, also sagst, ihr seid managementseitig jetzt voll dahinter. Details kannst du noch nicht verraten. Baut ja einen Spannungsbogen auf, ja.
Ja, aber wie du sagst, zum Beispiel dieses Thema, ja, das liegt so auf der Hand. Hey, ich melde mich bei Perspective an und ich sage, was mein Unternehmen ist, was mein Ziel ist, und dann generiert es mir einen Funnel. Mhm. Und zum Beispiel, egal welche Website-Baukasten man sich heute anschaut, zum Beispiel Squarespace, Wix und so weiter, die haben das alle schon eingebaut. Und wenn man diese Features halt bei denen verwendet, dann das, was da rauskommt, ist einfach so generisch. Es ist so generisch. Und das ist das, was zum Beispiel wir im Team bei uns sagen. Also wir bauen genau auch gerade an so einer Sache. Aber das Ziel muss halt wirklich sein, wenn du da reinkommst jetzt zum Beispiel, Matthias, du oder Janis, ihr meldet euch an und ihr sagt, okay, wir sind eine Eventveranstalter, wir sind Artist und wir wollen zum Beispiel neue Sponsoren jetzt einfach bekommen. Wir brauchen Funnel um neuen Sponsoren. Da muss zumindest der Anspruch sein, dass Van Perspective dann für euch einen Funnel generiert, weil ihr seid ja keine Funnel-Experten, so noch nicht. Und deshalb ist es zumindest irgendwie wichtig, dass das Outcome, was dann dabei rauskommt, wirklich gut ist. Und zumindest werden wir erst dann etwas veröffentlichen, wenn wir wirklich der Meinung sind, dass du reinkommst und wir wirklich sagen können, okay, das ist 80% besser, wie was unsere meisten Kunden überhaupt hinbekommen würden. Und ja, dann sind wir auf jeden Fall zufrieden mit dem Ergebnis.
Ja, I like it. Ja, also genau das sehe ich auch, ne? Also die generelle Idee ist da, aber die konkreten Outputs sind teilweise wirklich einfach noch zu schwach. Ja, und ja, wenn du sagst, mein Anspruch ist Apple, also das ist mein Nordstern, dann verstehe ich auch, dass dir mit einer Wix-Webseite da nicht geholfen ist, ja, weil die ist dann einfach der 800. Fahrradshop und der ist halt nicht geil, der hat keine Seele, kein Spirit und
exakt.
Genau, als Artist fände ich wahrscheinlich auch sehr wichtig, dass dann ein bestimmtes Flair und ein bestimmtes Feeling rüberkommt, an dem wir halt jetzt irgendwie 4 Jahre gearbeitet haben, weil wir nicht uns sehen als irgendwie yet another conference, die austauschbar ist, sondern wir versuchen ja sehr spezifisch irgendwas zu bauen und das muss dann natürlich in dem Funnel idealerweise auch irgendwie wieder gespiegelt sein. Ja. Und wenn das nicht rauskommt, dann ist es für mich auch nichts wert. Ja, da hast du vollkommen recht. Ja, aber ich bin mir trotzdem auch sicher, dass man das hinkriegen wird. Ja. Und vielleicht nicht in April 2025, aber vielleicht dann schon im Juni oder Juli 2025. Das ist halt das Problem, ne? Es geht halt schon schnell weiter. Okay, verstanden. Also so viel zum Produkt und zum Features. AI haben wir ein bisschen abgedeckt. Jetzt kommen wir zurück zu deinem Anfangsthema Internationalisierung. USA ist natürlich auch immer ein Riesenthema, wenn man in Deutschland startet oder im Dachbereich, wann springt man in die USA? Du hast mal gesagt, du bereust es, dass du nicht viel früher in die USA gegangen bist oder direkt in die USA gestartet bist. Wann seid ihr denn in die USA gegangen und wie groß seid ihr da jetzt?
Ja, also das war tatsächlich, glaube ich, wirklich, ich weiß nicht, man weiß ja nie, wie es gewesen wäre, hätten wir direkt englischsprachig gestartet, aber ich glaube, das ist vielleicht dann auch so ein bisschen die Krankheit von Bootstrappern, dass sie manchmal so ein bisschen zu bodenständig denken und ich glaube, da müssen wir uns auch immer so rauspushen, um wirklich uns erlauben, groß zu denken. Aber wie gesagt, wir sind halt in Deutschland gestartet und wir hatten halt bis Ende letzten Jahres wahrscheinlich so 98% von unserem gesamten Umsatz nur über Dach, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Und seit wann haben wir das auf der Fahne, dass wir in die USA expandieren? Seit wann ist es Teil von einem OKR, wenn man so möchte? Seit 3 oder 4 Jahren ist so das Company-Ziel, okay, dieses Jahr expandieren wir. Und haben wir es jedes Jahr versucht? Ja, wir haben es jedes Jahr versucht. Haben wir es irgendwann mal geschafft? Niemals. Also in keinen der Jahre davor. Und dann hatten wir ein Company Offsite, eine Management Offsite Ende letzten Jahres am Ammersee in der Nähe von München. Und dann sind wir zusammengesessen und haben die Jahresstrategie für 2025 besprochen und was denn unser Fokus sei. Und haben da verschiedene Themenbereiche eben für uns definiert. Und ganz oben war natürlich wieder Internationalisierung, dass wir es diesmal wirklich schaffen. Und was man wissen muss, in dem Markt, in dem wir drin sind, Bootstrap innerhalb von so kurzer Zeit auf über 10 Millionen Euro ERA zu wachsen im deutschsprachigen Raum. Das ist schon krass für unser Business, weil wir sind halt SMB, also wir sind halt, das bedeutet, wir haben auch letztes Jahr und so weiter gemerkt, was uns im Wachstum anging, okay, hier wird es richtig mühsam weiterzuwachsen. Und das heißt, wir haben uns eigentlich in eine Situation wiedergefunden, wo wir nichts mehr zu verlieren hatten. Also wir meinten dann einfach so, weil was haben wir denn zu verlieren? Wir können gar nichts verlieren, deshalb lass uns jetzt wirklich mutige Entscheidungen treffen. Und wir haben deshalb auch unsere ganze Company-Struktur geändert. Das heißt, wir haben gar keine Team-OKRs mehr und wir machen das alles gar nicht mehr. Das Einzige, was wir noch machen, ist sozusagen, die ganze Company arbeitet immer nur noch auf ein Ziel hin. Und dann haben wir einfach eine Liste gehabt an 200 Projektideen Und dann sind wir gemeinsam als Management-Team jede von diesen Projekten durchgegangen. Also wir haben davor sozusagen das Team gefragt, ob sie mitbrainstormen können, was denn wichtige Themen wären für das kommende Jahr 2025. Und dann kam eine Liste dabei raus von 200 Ideen. Und dann sind wir die im Management durchgegangen und haben uns gefragt, okay, hilft uns diese Idee, in den USA erfolgreich zu werden? Ja oder nein? Nein, raus. Und sind diese 200 Ideen durch, haben die priorisiert. Und dann haben wir Kickoff gemacht dieses Jahr und gesagt, okay, von oben nach unten exekutieren wir das jetzt durch und haben einfach das ganze Produktteam hat sich nur auf USA Feature Request fokussiert. Das Marketing-Team, wir sind sogar so weit gegangen, manchmal braucht es harte Entscheidungen. Wir haben gesagt, okay, obwohl fast 100% unseres Umsatzes aus Deutschland kommt, hören wir mit der kompletten deutschen Kommunikation auf. Das heißt, keinen deutschen Newsletter mehr, kein deutsches YouTube-Video mehr, gar nichts mehr auf Deutsch. Es gibt keine deutsche Kommunikation mehr, weil wir die Ressourcen einfach nicht haben. Wir sind so ein kleines Marketing-Team.
Wir können nicht parallel Deutsch und Englisch machen.
Dann
habt ihr euch jetzt auf Englisch entschieden. Okay, ja.
Genau.
Finde ich spannend, weil sehen wir natürlich auch. Wir sind ja sehr, sehr auf Dach fokussiert und haben dann auch irgendwann auf Englisch umgestellt, weil immer mehr Summit-Besucher halt auch aus dem Ausland kamen. Ne? Also mal irgendwie aus Polen, aus Frankreich, aus UK, dann Investoren aus New York und so weiter. Ne? Dann hast du halt einfach, okay, das Bedürfnis. Und es ist dann doch spannend. Wir machen ja auch diese Artist on Tour, diese monatlichen CXO-Treffen immer in einer anderen Stadt. Und da merkst du schon, dass irgendwie der Wunsch sehr hoch ist, das auf Deutsch zu machen. Ne? Also wenn du dann so in die Region fährst und dann triffst du halt einfach Leute, also gibt's doch immer noch sehr viele, die wirklich Deutsch sehr stark bevorzugen, ja, und mit Englisch so einfach noch ihre Probleme haben. Natürlich irgendwie alle Englisch verstehen und irgendwie lesen und schreiben können, aber so viel lieber so Events und vor allem auch so persönliche Gespräche noch auf Deutsch machen, finde ich total spannend, dass das immer noch so ist. Und wie ist euer Kundenfeedback gewesen? Also für die Amerikaner ist logisch, irgendwie von den Deutschen gab's einen Aufschrei, gab's irgendwie Murren?
Ja, auf jeden Fall gab's Murren. Und aber das ist halt der springende Punkt und das habe ich halt über Strategie einfach gelernt. Man muss manchmal halt einfach eine harte Entscheidung. Also wir wollen, also die beste Option für deutsche Kunden irgendwann wirklich guten Content wieder zu produzieren, ist, indem dass die Firma größer wird, mehr Umsatz macht, sich mehr leisten kann und auch wieder ein deutsches Team aufbauen. Und was für die deutschen Kunden, jetzt ist es zwar kurzfristig schlecht, aber ganz ehrlich gesagt, es gab vereinzelte Leute, die sich beschwert haben, aber in dieser ganzen Industrie, in der wir drin sind, unsere Kunden sind digitale Menschen, die Online-Marketing, die Funnels bauen und so weiter. Also da wächst man ja heutzutage englischsprachig auf oder den ganzen Content, den wir konsumieren. Und natürlich gibt es vereinzelte Leute, aber deshalb so Hard Decision, Easy Life war so ein bisschen die Entscheidung und es hat funktioniert. Also wir wachsen jetzt innerhalb nach einem Quartal schneller in den USA als in unserem Heimatmarkt Deutschland, den wir über Jahre jetzt aufgebaut haben. Und das innerhalb von einem einzigen Quartal. Und
Ich hatte ja gefragt, wie seid ihr da hingekommen? Ich fand es jetzt sehr, sehr spannend, auch sehr ehrlich, dass du sagst, nein, wir wollten eigentlich schon vor 3 Jahren hin und haben es aber irgendwie dann doch irgendwie geschoben. Ich glaube, so wie du es erzählst, kann man schon auch sagen, ihr habt natürlich auch eine sehr hohe Marktdurchdringung jetzt in Dach geschafft und ihr habt natürlich auch einfach echt viel, viel hier. Manchmal ist ja Fokussierung auch richtig. Ne? Also Internationalisierung heißt ja auch immer eine gewisse Defokussierung von dem Markt, in dem man gestartet ist. Jetzt kann man sagen, wenn man Amerika knackt, ist der Markt natürlich riesig. Aber trotzdem ist Timing da, glaube ich, sehr kritisch. Und vielleicht ist es ja auch ganz gut, dass ihr erstmal hier so eine Kerndurchdringung in Dach geschafft habt. Ja, und so wie du sagst, jetzt gibt es hier halt nicht mehr so viel Wachstumspotenzial, dann ist der Schritt halt nach USA zu gehen irgendwann notwendig. Jetzt habt ihr es gemacht. Finde ich aber gut, sozusagen auch diese, nicht, wir haben uns im Dezember überlegt, hinzugehen, jetzt sind wir hingegangen, sondern da gab es eine Vorgeschichte. Ja,
auf jeden Fall.
Und wie hat dann der Markteintritt in den USA konkret funktioniert? Also seid ihr rübergeflogen? Baut ihr da ein Team auf? Wie läuft das in eurem Fall?
Die Wahrheit ist, Funnels auf Englisch. Also dasselbe Playbook, also es ist wirklich so, die Strategie ist eigentlich relativ einfach. Wir haben Paid Funnels, diese VSL-Funnels, von denen ich vorhin erzählt hatte, für verschiedene Use Cases, wie zum Beispiel dieses Cool Community. Und da schalten wir einfach Ads. Leute tragen sich ein. Wir versuchen sie über das Video von unserem Produkt zu überzeugen. Sie machen sich ein Sign-up, sie testen es aus Und am Anfang ist es sehr, sehr teuer, weil zum Beispiel, was ja im deutschsprachigen Raum so ist, im deutschsprachigen Raum ist es ja, wir nehmen den gesamten Adspend, den wir haben, und teilen den durch alle Signups, die wir haben, und so kommt ein Blended Customer Acquisition Cost raus. In den USA haben wir noch keine Mund-zu-Mund-Werbung, das heißt, Bait muss mal alles alleine stemmen, bis sich da überhaupt erstmal eine Reputation aufbaut. Und deshalb war es am Anfang schon so, wo wir gemerkt haben, okay, wir können jetzt die deutschen Economics nicht mit den Economics aus USA vergleichen, weil da drüben muss Bait gerade alles alleine stemmen. Und und das ist das Krasse, weißt du, ich war jetzt mit dem Management-Team sozusagen 3 Monate in Kapstadt in einem Haus. Also wir haben das aus Kapstadt heraus, haben wir die Expansion, oder was heißt Kapstadt, unser ganzes Team ist ja in Europa verteilt, wir alle haben ja zusammengeholfen, aber niemand von uns war jetzt in den USA, sondern das ist das Schöne in einer globalisierten Welt, ja, wenn sie auch so bleibt, dass man
Was habt ihr gemacht, um aus Berlin irgendwie in die USA zu expandieren? Ihr habt euch ein Haus in Kapstadt geholt, habt euch 3 Monate nach Kapstadt gesetzt und dann mit der ganzen Kapstadt-Sonne im Rücken habt ihr die Expansion dann geschafft. Wie viel Kunden habt ihr jetzt in den USA?
Boah, ich weiß es gar nicht. Also ich weiß es ehrlich. Also ich kann dir jetzt kurz nachschauen, wenn du möchtest, aber ich habe die Zahl.
Also hast du ja gesagt, ihr habt 6.000 irgendwie B2B-Kunden im Dachraum. Sind es jetzt in den USA eher ein paar Dutzend oder schon ein paar Hundert?
Schon ein paar Hundert.
Ja, okay.
Ja.
Genau. Aber das ist eine sehr, jetzt für 3 Monate, 4 Monate eine sehr saubere Traction. Und wie sieht die Wettbewerbslandschaft aus? Also der amerikanische Markt ist natürlich nativ erstmal größer, aber oft gibt es dann ja da auch einfach auch andere Player, die schon da sind. Wie siehst du das Wachstumspotenzial da jetzt?
Also ich glaube, es ist tatsächlich extrem groß, aber woher kommt die Confidence? Es ist halt einfach Kundenfeedback. Also wir gehen natürlich schon, also wir erreichen natürlich viele Kunden, die sich bei den Dema-Funnels auskennen, und die testen uns natürlich. Das heißt, wir gehen jetzt gerade nicht auf die Leute, die noch gar nicht wissen, was ein Funnel ist, sondern wir gehen erstmal auf die Leute, die da drüben schon andere Tools verwendet haben. Und wenn die uns, und die verwenden uns halt und sind halt extrem begeistert. Und das gibt mir schon eine krasse Confidence, dass wir jetzt so aus Berlin heraus ein Produkt geschaffen haben, was zumindest Stand jetzt schon sehr kompetitiv im weltweiten Markt ist. Aber das meine ich halt, wir haben einfach so eine krasse Liebe zu Design. Wir sind halt echt Perfektionisten bei uns. Also das war auch immer so, ich muss auch ganz ehrlich sagen, meine großen Idole im deutschsprachigen Raum, so early 20, wollte immer ein Software, war halt tatsächlich auch immer Christian Reber, der Wunderlist aufgebaut hat oder Pitch aufgebaut, weil das halt einfach, und ich finde, wenn ich ganz ehrlich sein darf, das fehlt manchmal so ein bisschen im deutschsprachigen Raum, dass einfach sexy Software-as-a-Service Companies gebaut werden. Einfach visually appealing Products. Ich möchte jetzt gar nicht haten oder irgendjemand Unrecht tun, aber ich würde gerne mehr Gründer dazu ermutigen, einfach mit mehr Liebe Software-as-a-Service Product zu bauen. Weil wenn wir uns wirklich anschauen, die großen Companies von da drüben, von Silicon Valley, das sind nun mal schön designte so linear, alle sprechen von linear, diese Software. Und immer wenn du in jedem Podcast, was ich höre, was ist dein Lieblingstool? Linear. Warum sprechen Leute darüber? Weil es hat einfach einen Wert, wenn man Tools verwendet, die man jeden Tag verwendet, die halt einfach gut sind. Und da habe ich schon das Gefühl, dass wir da in einer extrem starken Position sind.
Okay. Und dann, also Seitenfrage, diese Liebe zum Design, wo kommt die her? Du bist der Koch zwischen Koch und Kellner, ja?
Ja, genau. Und zwar, das war echt, ich weiß nicht warum, also angefangen hat es wie folgt. Ich habe damals von meiner Mom, also für mich war ein Unternehmen immer sowas wie soll ich sagen, also wenn ich so als Kind an Unternehmen gedacht habe, dachte ich mir immer, ja, das sind so große Fabriken, die Rauch rausboosten oder irgendwelche so, heute würde ich sagen, so McKinsey-Leute, die so an Excel-Sheets sitzen. Und irgendwann habe ich von meiner Mom so ein iPod geschenkt bekommen und ich nehme dieses Packaging einfach so in die Hand und denke mir, wow, wir hatten sowas erschaffen, und öffne dieses Apple-Produkt. Und dann dachte ich mir, wow, wie kann man denn auf einmal lieber in ein Unternehmen investieren? Und das hat mich so begeistert, Und deshalb, das war auch so krass, weil 2011 ist Steve Jobs verstorben. Ich war ja damals, warte mal, es war vor 14 Jahren. Da war ich ja noch ein kleiner Junge. Dann habe ich meine Mama gefragt, meine Mama, kannst du mir ein Ticket nach Kalifornien? Ich möchte zu Steve Jobs und sie, wer ist Steve Jobs? Weil er war einfach so für mich so ein Hero, wie man einfach so High-Quality-Produkte bauen kann. Und deshalb, das ist auch am Ende des Tages das, was mir am meisten Spaß macht bei Perspective. Deshalb, ich glaube, es gibt unterschiedliche Gründerpersönlichkeiten. Es gibt manche, die lieben es, alles zu tracken und sind so sehr rational zahlengetrieben, aber man merkt vielleicht auch in dem Podcast, ich bin schon eher ein passionierter, leidenschaftlicher Typ und ich liebe es halt einfach, mit dem Team coole Sachen zu bauen. Und das ist das, was mir Spaß macht an der ganzen Geschichte. Und wenn der Erfolg kommt, auch schön, aber zum Beispiel heute, mein ganzer Vormittag vor dem Podcast, ich habe mit unserem Design-Team geschrieben, an neuen Features rumgebastelt. So.
Ja. Okay. Ich finde es gut. Ich finde diesen inaugural Moment, das erste Apple-Produkt aufzumachen, das prägt dann vielleicht. Das ist doch gut. Ich finde es schön, wenn das dann sozusagen dann dazu führt, dass ihr jetzt selber irgendwie attraktive Software baut. Das ist doch ganz gut. Wir haben einen zweiten Spannungsbogen offen gelassen und das geht sicherlich da jetzt gut in Anschluss. Du hattest gesagt, irgendwie, hey, wir sind jetzt bei 10 Millionen ARR, der nächste Schritt ist 100 Millionen ARR und da habe ich mir auch Gedanken gemacht und einen Plan. Sicherlich ist ein attraktives und gut funktionierendes, global kompetitiv funktionierendes Tool eine super Basis, um weiter zu wachsen. Aber lass uns doch da mal konkreter reingehen, weil ich glaube, wir haben jetzt auch so ein paar Founder hier im Podcast, die diese 10 Millionen ARR-Grenze geknackt haben, was super ist, ja, für das Ökosystem. Aber was sind so deine Gedanken? What's the next step?
Ehrlicherweise, die ehrliche Antwort ist einfach all das weitermachen, was wir jetzt schon tun. Also, das heißt, einfach weiter, also wo wir weiter investieren, weiter voll in Expansion investieren. Die Channels, die Marketing-Channels, die wir jetzt haben, einfach noch größer aufzubauen, noch stärker zum Skalieren zu bringen. Die Produktplattform weiter auszubauen. Also, dass wir da weiterhin extrem investieren in allen Bereichen, weil wie gesagt, es gibt ja mittlerweile Funnels, es gibt E-Mails, es gibt WhatsApp oder WhatsApp releasen wir bald, es gibt CRM, also es gibt Metrics, also es sind ja ganz, ganz viele Produktbereiche und diese Strategie funktioniert für uns sehr gut. Und ja, einfach weiterhin einen guten Job machen, darauf hören, was die Kunden wollen und dann, glaube ich, geht's weiter. Und was schon irgendwann mal spannend wird, ist für uns ein bisschen weiter upmarket zu gehen, aber das gehen wir eher, also das sehen wir nicht jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren, ehrlicherweise, weil wir durch diese BLG-Motion, der haben wir sehr viel zu verdanken. Und ich meine, wenn wir jetzt so weit gekommen sind im deutschsprachigen Raum, dann sollte jetzt der Fokus drauf liegen, dass wir ähnlich weit kommen international. Und dann, glaube ich, kommen wir da schon ein gutes weites Stück.
Und wie gehst du als Founder damit um? Ja, ich finde diese einzelnen Milestones, die es gibt, die führen ja dazu, dass die Firma sich auch ein bisschen verändert, dass deine Rolle in der Firma sich irgendwie verändert, auch vielleicht Kunden gegenüber. Wie behältst du den Spaß an der Arbeit, auch wenn es jetzt mal stressiger wird, wenn es jetzt internationaler wird? Also wie die nächsten 2 Jahre, was sind deine Hacks aus Gründerperspektive, sozusagen irgendwie morgens aufzustehen und mit Spaß an Perspective zu arbeiten?
Also ich schlafe auf jeden Fall sehr, sehr viel. Das ist mein Hack. Also ich finde, aber ich habe noch keine Kinder, deshalb, ja. Das ist mein Nummer 1 Hack und ich gehe fast jeden Tag zum Sport, also so die Basics halt. Also ich denke schon, dass wir als Gründer häufig einfach wie Athleten sind. So sehe ich mich. Ich dachte mir heute erst, als ich meine ganzen Nahrungsergänzungsmittel zusammen, ich finde das so cool, wenn ich einfach so top 100% Energie habe. Und ich dachte mir dann heute, hatte ich erst mittags den Gedanken, ich würde es mir einfach für jeden Menschen wünschen, wenn er wirklich sensibel darauf achtet, wie die Energie ist und für sich persönlich herausfindet, wie er diese Energie maximieren kann. Weil Energie ist halt wirklich alles. Mir hat das auch letztens mal so ein anderer Gründerfreund gesagt, er meinte so, boah Michi, manchmal mache ich Meetings nicht, wenn ich eine schlechte Energie habe, also mach sie besser gar nicht, anstatt dass ich sie mache mit dem Team, weil es ist so wichtig, mit welcher Energie wir diese Firma führen. Und ich sehe das genauso wie er, ehrlicherweise. Und ja, und was so meinen Aufgabenbereich angeht, wir haben echt so ein krasses Team. Also ich sage immer wir sind auch gut befreundet, viele von uns sozusagen. Aber wir haben einfach sehr, sehr viele gute Talente in unserer Firma. Und mein Job ist am Ende des Tages, ich weiß noch nicht, was mein Job in 4 Wochen ist. Also ich gehe halt immer hin und entweder habe ich Projekte oder helfe irgendwo mit und dann bin ich eh busy oder ich bin nicht busy und dann schaue ich mir verschiedene Sachen an und ich bin einfach so, Mensch, ich habe immer so viele Ideen und dann kommt eine neue Idee und dann treibe ich wieder irgendwas anderes voran. Also ist bei mir immer der gleiche Loop in der Firma. Genau, und ich hoffe, das bleibt weiterhin so. Aber ja, aber wo ich auf jeden Fall extrem dankbar bin, dieses Setup, wie wir es jetzt geschaffen haben, bin ich schon echt sehr, sehr dankbar dafür. Also auch das Coole ist, wir laufen halt keine Karotte hinterher, dass irgendwann mal ein Exit kommen muss, weil wir halt eine profitable Company sind. Und deshalb ist es für mich manchmal so, oder ich bin dankbar, dass ich so Menschen kennengelernt habe, die ihre Firma verkauft haben und dann so sich überlegt haben, boah, was mache ich denn jetzt? Und das bei denen gesehen zu haben, ich weiß schon, als ich 21 oder 20 Jahre alt war bei IO und da waren alles ganz alte Gründer, ich war 20, die waren alle 35 und ich konnte diese ganzen Stories immer und immer wieder sehen. Und deshalb bin ich so dankbar, dass ich eigentlich einen Beruf habe, weil so sehe ich es einfach, den ich gerne ausübe und den ich von meiner Seite, ich habe auch zu meinen Mitgründern mal gesagt, hey, ich könnte mir mal vorstellen, mal ein Sabbatical zu machen, weil ich arbeite jetzt echt schon seit vielen, vielen Jahren durch, aber vielleicht gehe ich einfach mal für 6 Monate raus und dann sind alle happy, dass ich mal nicht da bin und dann komme ich nach einem halben Jahr wieder und wir bauen die Firma weiter, weil es eben einfach keinen Druck gibt, irgendwas jetzt zu beenden, sondern es einfach weiterhin Spaß bringen soll. So.
Okay, okay, ja, ja. Da habe ich verschiedene Punkte. Musste ich mal mit meiner Frau connecten, die ist ja ganz groß in diesem Energy- und Supplement-Thema gerade drin. Die macht ja viel viel auf Longevity, also hier das Thema Energie managen und möglichst viel aus dem Tag rausholen, das erlebe ich hier auch tagtäglich und ich glaube, es ist total wichtig. Und auch super individuell. Ich glaube, das ist ganz viel so, ne? Da muss man einfach so ein bisschen forschen. Das schreibt einem keiner auf. Da gibt's halt Tipps und Dings. Aber am Ende musst du einfach da auch so ein bisschen bei dir selber Trial and Error machen, versuchen, gucken, was funktioniert. Aber ich sitze ja auch gerade hier in Australien, weil mein Number One Energy Driver ist halt Sonne. Ja, also wenn halt gutes Wetter ist, ist bei mir der ganze Tag auf einem ganz anderen Level und, genau, und in Berlin im Winter ist es halt manchmal schwierig, ja, und das versuchen wir dann immer wieder hinzukriegen, aber genau muss man bauen, ja, also Energy finde ich total, total wichtig und ja, dieses Thema Bootstrapped und irgendwie jetzt kein Exit-Druck zu haben, finde ich auch ganz spannend, aber hast du, also Sabbatical, gönn dir das? Ich glaube, das ist eine total, total gute Sache. Und ich glaube, man kann dann trotzdem zurückkommen und vielleicht sogar noch bessere Sachen mit der Firma machen. Aber hast du ein Ziel irgendwie mit Perspective? Gibt es Leute, die sagen, ich will das mein Leben lang machen, ich will es noch 10 Jahre machen? Oder also hast du ein Endgame oder sagst du, ich plätschere einfach die nächsten Jahre vor mich hin und guck mal, wo es hingeht, die Reise?
Boah, ganz ehrlich, ich bin echt richtig, was das beruflich angeht, bin ich einfach mega dankbar in der ganzen Situation, weil was möchte man mehr? Wir haben Challenges, die es zu lösen gibt. Es macht Spaß. Ich arbeite in Sachen, die mir Spaß bringen. Und weil was soll ich denn sonst machen? Weil was soll ich denn wirklich sonst machen, wenn ich nicht das machen würde? Und deshalb, ich sehe es halt wirklich, es ist mein Beruf, den ich hier ausübe. Und der macht mir Spaß. Und solange das so bleibt, ist perfekt. Und das Einzige, wie eben vorhin gesagt, also ich könnte mir wirklich mal, ich habe mal, als ich 17 war, den Pilotenschein angefangen, aber den habe ich dann aufgehört, weil ich dann ja nach Berlin bin mit 19 und mein erstes Startup gegründet habe und den möchte ich jetzt nochmals machen, weil ich bin einfach so ein Flugzeugfan. Ich finde das so faszinierend, dass diese Dinger fliegen können. Und ich produziere oder ich lege super gerne auf und sowas würde ich dann einfach gerne mal ein bisschen mehr machen, ein bisschen mehr wandern. Okay. Ich komme ja aus Tirol, da ein bisschen mehr Zeit verbringen. Genau, aber ansonsten erstmal weiter und es gibt keine Pläne, irgendwas zu verkaufen oder, sondern einfach double down.
Alles gut, super. Dann sind wir hier auch wieder mit unserer Zeit so ein bisschen ans Ende gekommen, obwohl ich noch wirklich 1000 andere Sachen mit dir gerne besprechen würde. Also das Energielevel ist gut, das haben wir hingekriegt. Ich freue mich auch, wir sehen dich ja bestimmt im Oktober dann auch wieder beim Summit, da machen wir nochmal ein Catch-up und sonst sehen wir dich in 2 Jahren wieder im Podcast und gucken dann, wie die Reise zu den 100 Millionen weitergegangen ist. Bevor ich dich jetzt hier dann komplett entlasse, unsere obligatorische Frage zum Schluss ist ja immer nach einem Restaurant-Tipp. Jetzt habe ich bei dir gehört, es gibt so einen Mix zwischen Berlin und Kapstadt und anderen Orten auf der Welt. Hast du ein Restaurant oder irgendeinen Foodcheck, wo du sagst, den sollte man mal besuchen, wenn man in der Nähe ist?
Ja, also ich bin der Überzeugung, dass österreichisches Essen absolut underrated ist im Markt. Immer wenn ich bei Volt schaue, Österreich wird gar nicht angezeigt. Es gibt immer nur so Asian und so weiter. Und deshalb, ja, ich liebe Schnitzel und ja, das Alt-Wien zum Beispiel in Prenzlauer Berg, ganz, ganz großes Kino.
Also da Hufelandstraße, ja, kenne ich.
Ja, genau.
Guter Laden, ja. Ja. Wir waren viel in Südtirol wandern und die Kinder lieben das, in den Berg hochgehen und dann gibt's da oben so eine ordentliche Hüttenportion. Ja, irgendwie, ja. Das geht dann immer gut weg. Finde ich gut. Okay. Also hier Pitch für österreichisches Essen. Alt-Wien in der Hufelandstraße stelle ich in die Shownotes. Genau, zusammen mit deinem Link zum Produkt und zum Funnel. Und dann haben wir das Ding rund. Michael, ich danke dir für die Zeit. Super spannend und ich drücke die Daumen, ja, für die nächste
Wachstumsphase.
Ciao, ciao.
Ja, bis bald. Ciao.